Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Schneewittchen von Mark Webb. Das lang angekündigte Desaster darf nun bestaunt werden. Der Kulturkampf war groß, denn der Prinz soll kein Prinz sein, Schneewittchen nicht ganz weiß, die Zwerge keine Zwerge. Die woke Agenda von Disney, die übrigens jetzt gerade wegen Trump abgewickelt wird, weil der Konzern ja von nichts wirklich überzeugt ist, sondern sich stets opportunistisch verhalten hat, kann hier noch einmal betrachtet werden. Es werden nun bald andere Filme folgen. Sie werden vermutlich in anderer Weise schlimm sein. Wieder haben wir es mit einer Realverfilmung eines Disney-Klassikers zu tun. So schließt sich daran einmal mehr die Frage an, warum nur? Knapp 30 Minuten ist dieser Film länger. Er bemüht sich um eine Vorgeschichte, um uns zu zeigen, dass diese Herrschaftsform, die Monarchie nämlich, eigentlich eine gute war, wenn es gute Herrscher gibt. Die böse Stiefmutter gibt es noch immer, vor der dann Schneewittchen in den Wald flieht. Dort trifft sie die Zwerge, magische Wesen, wird von der Stiefmutter zu einem giftigen Snack überredet, erwacht durch einen Kuss von Jonathan, dem Prinzenersatz, dann zum Leben. Jonathan ist ein Rebell, eine Art Robin Hood, der mit anderen gegen die böse Königin, das heißt gegen Schneewittchens Stiefmutter, kämpft. Er möchte eine andere Ordnung bzw. ein Zurück zur alten Ordnung. Zunächst wollen wir ein paar Worte über die Schauspielerei verlieren. Es gibt ja einen Unterschied zwischen staunend schauen und blöde klotzen. Rachel Zegler kennt diesen aber leider nicht. Sie ist eine Fehlbesetzung in der Hauptrolle. Ebenso ist es mit Jonathan, gespielt von Andrew Burnup. Er hat in etwa den Charme von einem Stück mittelreifem Gouda. Zwischen ihm und Schneewittchen geschieht gar nichts auf einer emotionalen Ebene. Der Gesichtsausdruck ist gleichbleibend. Und dann gibt es dann noch Gal Gadot, die Stiefmutter, die böse Stiefmutter spielt, die immer wieder in den Spiegel blickt und dann erfahren muss vom Spieglein an der Wand, dass es da doch noch eine schönere im Land gibt. Und man fragt sich vielleicht dann zu Recht, ob sich das Spieglein ein wenig irrt. Jedenfalls, das Problem bei Gal Gadot liegt woanders. Sie kann nicht spielen und sie kann nicht singen. Mehrfach wirkt es so, als versuche sie unfreiwillig eine Lisa Eckert-Parodie aufzuführen. Man wartet eigentlich nur noch darauf, dass sie sagt, ja, dieses Schneewittchen, das ist schon ein schönes Geschöpf. Es ist grauenhaft mit anzusehen. Man hätte sich ja auch an guten Realverfilmungen orientieren können. Nehmen wir zum Beispiel 101 Dalmatiner. Dort sehen wir tatsächlich eine Glanzleistung von Glenn Close als Cruella. Die große Debatte war natürlich die Hautfarbe. Es gab unglaublich viele rassistische Kommentare gegen die Hauptdarstellerin Rachel Zegler, die eine kolumbianische Mutter hat. Nun, was ist dazu zu sagen, dass Schneewittchen hier also nicht ganz weiß ist? Sprechen wir jetzt hier plötzlich wieder in rassistischen Kategorien und ist das nicht etwas, was wir uns lange schon verboten haben, beziehungsweise ist das der eigentliche Punkt, um den es hier gehen muss? Wir hatten ja diese rassistischen Kommentare schon bei Ariel. Ariel war eine Märchenfigur, bei der die Hautfarbe ja gar keine Rolle spielte. Von daher war auch diese rassistische Empörung ohnehin völlig fadenscheinig. Wie ist es jetzt mit Schneewittchen? Dieser Rassismus ist mit nichts zu rechtfertigen. Allerdings ist Disney nicht besonders klug, wenn man sagt, wir wollen die Rolle divers anlegen und haben uns deshalb für diese Besetzung entschieden. Das ist eine blödsinnige Argumentation deshalb, weil es tatsächlich bei der Figur Schneewittchen nicht um die Ethnie geht. Schneewittchen ist nicht irgendwo verortet in dieser Welt, dass man sagen kann, sie kommt aus Deutschland oder sie kommt aus der Schweiz. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, das sind die Gebrüder Grimm, die dieses Märchen mit in ihre Sammlung aufgenommen haben. Aber es ist keineswegs so, dass wir hier eine nationale Verortung haben. Das ist sehr wichtig, das zu begreifen. Das heißt, die Debatte über die Hautfarbe darf keine rassistische, ethnisch gefärbte irgendwie sein. Worum geht es hier eigentlich? Wenn man bei den Gebrüdern Grimm nachliest, dann haben wir es dort mit einer Königin zu tun, die aus dem Fenster blickt. Dieser Rahmen des Fensters ist schwarz. Und sie sieht dort weißen Schnee. Sie sticht sich an einer Nadel und ein paar Tropfen Blut fallen in den Schnee. Und sie sieht dann dieses Bild, den schwarzen Rahmen, den schwarzen Schnee, den weißen Schnee und das rote Blut. Und sie sagt sich, und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Das ist die Grundkonstellation. Womit haben wir es hier zu tun? Nicht mit einem ethnischen Diskurs, sondern wir haben es hier mit einer Mutter zu tun, die eine ganz klare Vorstellung von ihrer Tochter hat. Und dieser Vorstellung soll die Tochter entsprechen. Sie kommt dann auf die Welt und entspricht ihr. Das bedeutet aber, auf dem Schneewittchen lastet eigentlich schon der Druck dieser Mutter, noch bevor dann später nach dem Tod dieser Mutter die Stiefmutter auftaucht. Und wir haben es hier eigentlich mit einem Kinoblick zu tun. Ja, die Leinwand ist eigentlich dieses Fenster, durch das die Mutter sieht. Wir sehen auch auf der Leinwand irgendetwas und glauben, so sieht Schönheit aus. So diese Vorstellung möchte ich jetzt in der Wirklichkeit realisieren. Der Rahmen des Fensters ist quasi das, was wir im Kino auch gerahmt sehen. Es geht hier also ganz klar um eine Projektion der Mutter, die sich realisieren soll. Deswegen kann man natürlich diesem Text treu bleiben und das Schneewittchen dann auch weiß besetzen. Das hat aber nichts mit irgendeiner ethnischen Entscheidung zu tun, sondern das ist dann eben Texttreue, die sich darauf bezieht, wie die Vorstellung der Mutter ist. Wie ist es nun mit dem zweiten Punkt, den Zwergen? Es gab von dem kleinwüchsigen Schauspieler Peter Dinklage den Vorwurf, ja, mag sein, dass Disney jetzt diverser besetzt, aber er hat große Sorge dafür, dass man mit kleinwüchsigen Schauspielern arbeitet, die dann als Zwerge irgendwelche Klischees reproduzieren müssen. Hört den Betroffenen zu, ist ein Satz, der mantraartig wiederholt wird. Aber manchmal haben die Betroffenen auch keine Ahnung, beziehungsweise sie sind gar nicht betroffen. Denn Peter Dinklage ist ein kleinwüchsiger Schauspieler, aber wir haben es hier mit etwas anderem zu tun, nämlich mit Zwergen. Zwerge sind Märchenfiguren. Sie sind keine kleinwüchsigen Menschen. Das ist ganz entscheidend zu verstehen. Und so sieht man es auch im Film und so ist es auch in dem Märchen. Sie, Schneewittchen, ist ein Mensch. Die Zwerge sagen es im Film auch. Das bedeutet, die Zwerge selbst zählen sich auch zu einer anderen Spezies. Zudem leben diese Zwerge, wie wir erfahren, seit 275 Jahren zusammen in diesem kleinen Haus. Menschen, ob klein oder groß, werden nicht so alt. Sie haben die Zeit angehalten. Man hätte das verstehen müssen und dann hätte man natürlich auch kleinwüchsige Schauspieler damit besetzen können. Denn es gab auch eine Riege von kleinwüchsigen Schauspielern, die sich darüber aufgeregt hat, dass die jetzt nicht besetzt werden, denn es wäre ja eigentlich auch eine Karrierechance gewesen. Hätten diese Schauspieler dann die Zwerge gespielt, dann hätten sie diese gespielt. Sie sind aber es nicht. Das ist das Entscheidende. Zudem muss man diese Figur des Zwergs erkennen auch als eine asexuelle Figur. Und was machen die Zwerge tagsüber? Sie arbeiten in einer Mine und bringen dort Diamanten hervor. Wir haben einmal durch das Asexuelle schon das Aussteigen aus der Reproduktion und durch Diamanten haben wir es hier mit Figuren zu tun, die die Schönheit bergen Und der Diamant steht für die Ewigkeit. Das heißt, die Zwerge sind Ewigkeitsträger, während sonst die Geschichte eine ist, die von Vergänglichkeit handelt. Nämlich davor, dass die Stiefmutter plötzlich nicht mehr die Schönste ist, sondern plötzlich ist die junge Frau, ist Schneewittchen, schöner. Was hat man nun gemacht mit den Zwergen? Man hat sie jetzt umbenannt als magische Wesen und man hat sie komplett animiert. Das sieht erst einmal gruselig aus und noch verrückter ist ja, um das Risiko von Diskriminierung zu vermeiden, ersetzen wir jetzt Menschen durch Computer. Na wunderbar. Es ist zudem ein sehr hässlicher Film. Es sieht aus wie ein lieblos eingerichteter Mittelaltermarkt, den man mit ein bisschen Color Grading zu einer Märchenwelt aufhübschen wollte. Wenn wir uns den Film von 1937 ansehen, dann erleben wir sofort, dass hier Maßstäbe gesetzt wurden. Und auch jemand wie Sergei Eisenstein war begeistert von dem Film. Denken wir nur an diese Flucht in den Wald von Schneewittchen. Im Dunkeln haben die Bäume Greifarme, morsche Holzstämme im See werden zu Krokodilen. Das ist deutscher Expressionismus. Am Rahmen des Spiegels sehen wir Jugendstilornamente. Die Romantik wird natürlich aufgegriffen. Beispielsweise, wenn die Zwerge Andacht halten am Totenbett von Schneewittchen. Die Präraphaeliten werden zitiert. Der Symbolismus kommt vor. Nicht zu vergessen die Ikonenmalerei. Disney befand sich 1935 auf einer Europareise. Und dort kaufte er Märchenbücher mit Illustrationen und Kunstkataloge. Er soll 350 Bände mit nach Amerika genommen haben. Und das kann man auch in diesem Film sehen. Man orientierte sich beim Schloss an Neuschwanstein. Auch das Stundenbuch des Herzogs von Berry spielt eine Rolle. Das ist die kulturindustrielle Verwertung der europäischen Kunst. Man kann das natürlich kritisieren als eine Kommerzialisierung und hat damit immer recht. Aber man muss auch betonen, wie viel Mühe man sich machte und wie weit man hier handwerklich gegangen ist. Wie sehr man hier also bemüht war, tatsächlich etwas Neues aus dem Alten zu schaffen. Zeichnerisch ist das ungeheuer innovativ. Man erlebt, wie mit Proportionen gespielt wird, wenn beispielsweise Schneewittchen im Haus der sieben Zwerge ist, das eigentlich viel zu klein ist. Es geht dabei auch immer wieder um eine Poetisierung des Alltags, wenn dort gefegt und abgewaschen wird. Alles folgt einer Choreografie. Und das geht so weit, dass man eigentlich gar nicht mehr die ursprüngliche Geschichte verfolgt, schnell erzählen will, sondern der Film verweilt. Das, was erzählt wird, ist plötzlich nicht mehr so wichtig. In den Vordergrund tritt das, wie es erzählt wird. So sollen sich dann die Zwerge waschen und sie scheuen sich vor dem Wasser und finden irgendwelche Ausreden. Und das dauert minutenlang. Und gerade hier sehen wir, wie mit der Form gespielt wird, wie uns dieser Film zeigt. Hier geht es jetzt wirklich nicht darum, schnell diese Geschichte runter zu erzählen, sondern das alles nur als eine Vorlage zu nehmen, um zu zeigen, was zeichnerisch möglich ist. Das alles funktioniert natürlich in einer Realverfilmung nicht. Kunst meint, mit limitierten Mitteln Welten zu erschaffen. Man begrenzt seine Möglichkeiten durch Reime und Verse in der Dichtung oder durch Zeichenblock und Farbe, um dann die Möglichkeit zu erweitern. Das ist die Dialektik aus Limitierung und Grenzerweiterung. Eine Realverfilmung kann nicht zuletzt dank Computertechnik einfach alles generieren. Dadurch aber gibt es kein Arbeiten an der Form mehr und auch kein Spiel mit ihr. Zudem wundert man sich, warum Disney die Farben vergessen hat. Der frühe Film war ein farbenfroher. Hier sehen wir nur noch entsättigte Farben. Alles sieht eigentlich schon nach KI aus. Und natürlich treten wir mit den KI-Bildern in ein Zeitalter der totalen Beliebigkeit. Zudem ist auch die Rasanz, die der ursprüngliche Film hat, nicht mehr gegeben, dadurch, dass man jetzt reale Menschen dort rumlaufen sieht. Ist dieser Film also von 1937 völlig zeitlos? Nein, das kann man natürlich so nicht sagen. Es ist schon auffällig, dass Schneewittchen in dem alten Film ins Haus der Zwerge kommt und sofort einmal anfängt, sich als Hausfrau zu betätigen und das auch ganz als ihre Rolle versteht und akzeptiert. Bei den Gebrüdern Grimm lesen wir genau das nicht. Dort ist das Haus nämlich picobello aufgeräumt. Nun, wie ist es aber mit diesem sehr berühmten Lied Someday My Prince Will Come? Das wurde ja dann auch zu einem Jazz-Standard. Es gibt wunderbare Versionen davon von Miles Davis oder Keith Jarrett. Diesen Song hören wir jetzt nur noch mal so ein bisschen instrumental eingespielt, aber er wird nicht mehr vom Schneewittchen gesungen. Rachel Zegler, die Hauptdarstellerin, störte sich an der Liebesgeschichte. Dieser Prinz aus dem alten Film sei doch eigentlich ein Stalker. Und ja, man war sich wohl sehr schnell einig, dass Someday My Prince Will Come doch eigentlich nur so ein Song ist zu einer Jungfrau in Nöten. Ja, wir kennen diese Kritik. Aber sie ist hier vollkommen falsch. Denn man blendet da ganz viel aus. Es spricht doch aus der Sehnsucht nach einem Prinzen vielmehr der zutiefst menschliche Wunsch, gerettet zu werden, was meint, keine Angst mehr haben zu müssen, nicht mehr allein sein zu müssen. Der Prinz ist ja auch kein Retter im klassischen Sinne, der seine künftige Frau dann noch triumphal küsst. Er ist eigentlich einer, der zu spät kommt. Es ist eine Geste der Resignation, der Vergeblichkeit. Der Prinz küsst das totgeglaubte Schneewittchen und holt es damit zurück ins Leben. Das heißt, die Liebe vermag es, nicht der Prinz ist es. Bei den Gebrüdern Grimm ist es im Übrigen ja anders. Da gerät man mit dem Glassack ins Stolpern und dann löst sich das Stück Apfel bei Schneewittchen und sie kann plötzlich wieder atmen. Das ist auch metaphorisch natürlich zu verstehen, in dem Sinne, dass sich da etwas löst, was dann die Liebe auch möglich macht. Etwas, was wir natürlich aus dem Alltag kennen, dass es sich nicht realisiert und eigentlich ist man sich vielleicht schon so nah. Dann braucht es irgendetwas noch von außen oft, das dann tatsächlich den Schritt zur Liebe ermöglicht. Nun ist aber dieser Prinz auch gar nicht mehr ein Prinz, sondern dieser junge Mann heißt Jonathan und er ist ein Aktivist für die Gleichheit. Er kämpft gegen die herrschende Ordnung, gegen das Regime der Königin und möchte nun wieder zu einer alten Ordnung dann zurück. Er verteilt auch kräftig um, indem er sich immer wieder Nahrungsmittel aus der Küche der Königin besorgt und es den anderen gibt. Nun ist es so, dass man das erzählen kann zwar, aber auch dann verpasst man das Eigentliche dieses Märchens. Denn es ist keineswegs so, dass Märchen uns einfach nur soziale Probleme schildern, auf die wir dann die Antwort haben können, ja, dann muss man umverteilen, progressiv besteuern und alles ist gelöst. Märchen sprechen tiefere Ebenen an. Und darin liegt ja auch die wahre Zeitlosigkeit. Man muss also hier gar nicht so viel über Monarchie und diese Herrschaftsform bei den Gebrüdern Grimm oder auch in dem Film von 1937 reden, sondern es geht hier um etwas anderes. Und hier wäre ja auch eine Aktualisierung wirklich möglich gewesen, denn wir haben es ja mit einem sehr aktuellen Thema zu tun. Wir sehen da eine Frau, die sich immer wieder im Spiegel betrachtet, sich nur im Spiegel selbst vergewissern kann und dann plötzlich sich anfängt zu vergleichen mit dem Schneewittchen. Es ist das Problem des Narzissmus und wir sind dem ausgeliefert, wir alle, die wir die Smartphones in der Hand haben und auf Instagram immer die Schönheiten bewundern können und uns fragen, warum sehen wir nicht so aus und müssten wir nicht eigentlich auch mehr an uns tun und, und. Das heißt, wir haben es da eigentlich mit einem sehr gegenwärtigen Thema zu tun. Zudem ist das Konkurrenzverhältnis zwischen der Tochter und der Stiefmutter doch eines, das man nicht einfach so abtun kann damit, dass die Stiefmutter eben böse ist, sondern dieses Konkurrenzverhältnis ist vielleicht auch heute ein besonders starkes deshalb, weil natürlich Frauen, Mütter heute in einer anderen Weise alt werden, als es früher der Fall war. Nämlich sie bleiben viel länger jung und das Verhältnis zu den Töchtern ist heute ein gänzlich anderes, als es vor 50 oder 80 Jahren war. Auch daraus könnte man wirklich produktiv etwas machen. Man wäre auch wieder bei einem Thema der Vergänglichkeit, bei der Frage der Ähnlichkeit, wem will man sich eigentlich annähern? Und auch dem großen Problem, das ja tatsächlich in Geschichten immer wieder erzählt wird, beziehungsweise was auch Menschen in Psychoanalysen berichten, dass sie ihren Kindern das angetan haben, was ihnen selbst schon angetan wurde, oder dass sie ihren Kindern übel nahmen, dass sie so ähnlich waren wie sie selbst. Das wären alles zeitlose Themen, die man aber gegenwärtig verhandeln könnte. Zudem ist ja überhaupt sind Fragen zum Alter, zur Vergänglichkeit im Kino gerade sehr präsent. Denken wir an The Substance, an Baby Girl, an The Last Showgirl. Der ganze Irrsinn dieses Disney-Films zeigt sich dann noch einmal im Happy End. Jonathan und seine Rebellen und Schneewittchen dann auch kämpfen gegen die Königin natürlich erfolgreich. Aber Jonathan und die Rebellen wollen nicht frei von Herrschaft sein, was ihre anarchistische Aufmachung eigentlich nahelegen würde. Sie wollen lediglich gut beherrscht werden. Sie wollen eine Monarchie, und das wird dann auch tatsächlich etabliert, in der alle gleich sind, was sich ja eigentlich widerspricht und dann auch nur bedeutet, natürlich bleibt der Adel erhalten, natürlich gibt es eine Königin, eine neue, aber jeder an seinem Platz ist glücklich mit dem jeweiligen Status quo. Und dann wünscht man sich von Schneewittchen, so sagte man es ihr ja schon als kleines Mädchen anfangs im Film, Führungsstärke. Die Bürger wollen hier also geführt werden. Und das ist, wenn man so möchte, auch der neue linksliberale Konsens. Man unterwirft sich aus vermeintlicher Einsicht in die Notwendigkeit. Besonders entschlossen ist man, dem einzuwilligen auch, weil man sich ja zu den Guten zählt. Und die Böse ist ja jetzt weg, die Stiefmutter. Das ist interessant, weil es wirklich die Ideologie unserer Zeit ist. Und wir können das besonders an einer kleinen Nebenrolle offenbar werden lassen. Da ist anfangs im Film ein einfaches Mädchen aus dem Dorf und das erhält von Schneewittchen, auch noch ein Kind, einen Blumenkranz fürs Haar geschenkt. Viele Jahre später, die Königin wird gleich besiegt werden, kehrt Schneewittchen in ihr Reich zurück. Das Mädchen ist inzwischen groß geworden und trägt noch immer den Blütenkranz. Sie beginnt zu singen und Schneewittchen stimmt mit ein. Die einfache Bürgerin identifiziert sich hier ganz und gar mit ihrer Herrscherin, ja, sie verschmilzt mit ihr. Das ist eine Konstellation, die wir heute häufig haben, die gute Herrschaft. Wir haben ja auch noch gewählt, das ist wirklich das, mit dem wir uns ganz und gar vereinigen sollten. Das ist hier wirklich auf die Spitze getrieben. Dieses Mädchen verkörpert den von Eliten erwünschten, idealen Staatsbürger, der zwischen sich und der Regierung und dem Staat nicht mehr unterscheidet und freiwillig, oder sagen wir besser, scheinbar freiwillig, einwilligt. Es gibt ein passendes Wort für eine solche Person. Das Wort heißt Untertan. Das Happy End ist keines. Wir schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.